Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der große Wunsch, so heißt der neue Roman des Berliner Schriftstellers Charco Fattah. Und der erzählt von einem Wirklichkeit gewordenen Albtraum. Das ist der Albtraum, dass das eigene Kind erst verschwindet und man dann erfährt, dass es sich einer Terrororganisation angeschlossen hat. So geht es dem Mann, von dem Charco Fattah erzählt in dem Buch. Seine 19-jährige Tochter verschwindet aus Berlin. Sie heiratet einen islamistischen Gotteskrieger und geht mit ihm in das Gebiet im Norden Syriens, das von der Dschihadistenmiliz IS beherrscht wird. Charco Fattah hat schon öfter über diese Region geschrieben, über die kurdischen Grenzgebiete zwischen dem Irak, Syrien und der Türkei, auch weil sein eigener Vater aus dieser Gegend kommt. Und jetzt ist er hier bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Fattah. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Am Beginn Ihres Romans gibt es eine sehr eindrucksvolle Passage gleich mal. Das ist so eine Art Höllenwanderung zum Teil jedenfalls. Eine lange nächtliche Wanderung. Murat, der Vater dieser verschwundenen Tochter, der irrt da durch die Berge an der türkisch-syrischen Grenze, wird von streunenden Hunden begleitet, von einem furchtbaren Durchfall geplagt. Sehr eindrucksvoll, wie gesagt. Aber warum haben Sie sich dazu entschieden, das Buch mit dieser Wanderung zu beginnen?
Ja, also ich wollte im Grunde die Schwierigkeiten der Rückkehr beschreiben. Er stammt auch aus der Gegend, also er hat jedenfalls seine familiären Wurzeln dort, kennt diese Gegend aber nicht mehr wirklich. Es ist so eine Art Wiederankunft in etwas, was ihm nicht vertraut ist, aber irgendwie bekannt. Und ich wollte diese Ankunft schwierig gestalten und so, dass man als Leserin und Leser empfinden kann, dass das auch körperlich quasi eine Zumutung ist, diese Ankunft, deshalb auch seine Magenprobleme. Und das wurde dann alles sehr intensiv. Wichtig war, dass das keine Reise eines Touristen zurück in ein Land ist, die ihm dann so aufblättert, wie es im Tourismus halt üblich ist, sondern dass es tatsächlich eine existenzielle Reise wird.
Und der da durch diese Nacht wandert und diese existenzielle Reise erlebt, Murat, der Vater der verschwundenen Naima, die Hauptfigur Ihres Romans, würden Sie uns den mal ein bisschen vorstellen? Also Sie haben schon gesagt, sein Vater, seine Eltern sind aus dieser Region nach Deutschland gekommen. Was ist das für ein Mann, dieser Murat?
Ja, wie ich ihn angelegt habe, ist er so die typische zweite Generation. Er selbst, wie übrigens ich auch persönlich, ist kein Migrant, aber es gibt das, was wir hier in Deutschland Migrationshintergrund nennen. Seine Eltern waren Migranten. Und er hat sich versucht, so einzufädeln in die neue Gesellschaft, hat dabei auch so ein bisschen, naja, er ist so ein bisschen so ein Underperformer. So ganz super weit ist er nicht gekommen, nicht wirklich erfolgreich. Er hat auch immer so ein bisschen was Träges an sich, was ihm seine deutsche Ex-Frau auch ständig vorwirft. Also es fehlt ihm so ein bisschen der Biss, aber er denkt viel nach. Er ist vielleicht auch ein Künstlertyp, ein eher nachdenklicher Mensch, der so diese Migrationsprobleme der zweiten Generation in sich austrägt, und das wollte ich mitgestalten.
Er ist auch ein Schreibender ohne Werk, sagen Sie, glaube ich, mal an einer Stelle. Also genau. Da ganz anders als Sie mit Ihren vielen Romanen, die Sie schon veröffentlicht haben. Und er sucht nach seiner Tochter, also das Verschwinden der Tochter reißt ihn ja praktisch raus aus seinem zwar nicht sehr behaglichen, aber irgendwie gewohnten Alltag in Deutschland. Und Naima hat sich, wie gesagt, über eine Heirat mit einem IS-Milizionär dieser Bewegung angeschlossen. Es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Gerichtsprozesse gegen IS-Rückkehrer. Junge Menschen standen da vor Gericht, die vor ungefähr 10 Jahren nach Syrien gegangen sind, um dafür den IS zu kämpfen oder eben um Terroristen zu heiraten. Wie lange haben Sie eigentlich überlegt, über dieses Thema zu schreiben?
Ziemlich lange. Es sind ein paar Jahre vergangen seitdem. Also das Buch spielt 2016. Das ist inzwischen, naja, zumindest Zeitgeschichte. Und baut da natürlich auf reale Ereignisse auf. Ich habe deshalb so lange überlegt, weil es nicht einfach war, den Schlüssel zu dem Text zu finden. Es war, dieses Thema ist irgendwie, scheint mir nahe zu liegen, mit meinen Thematiken, also Ideologie, die Verführbarkeit des Menschen durch Ideologien, das hatte ich ja öfter. Aber hier in dem Fall war es doch alles sehr berichtet eigentlich. Es gab viel zu viel Fakten, um es irgendwie zu sortieren. Das war eigentlich mein Problem. Mhm. Dann kam aber, wie Sie richtig sagen, diese Prozesse hier, und das ist ja auch sehr bemerkenswert, dass Deutschland die eigentlich auch durchgeführt hat gegen die Heimkehrerinnen, zum Beispiel auch Heimkehrer, aber vor allen Dingen auch diese Bräute, diese Kriegerbräute, die mitschuldig geworden sind, mindestens. Und da habe ich gedacht, das könnte der Schlüssel sein. Ich gehe den Umweg über eine dieser Frauen, die aus welchen Gründen auch immer, das erkunde ich ja dann im Roman, mhm, ja, in diese Verführung hineingerät, die ja nicht nur eine Verführung zum Abenteuer ist, sondern in diesem Fall ja auch ganz existenziell eine Verführung zu einem völlig anderen Leben darstellt. Sie heiratet, sie fügt sich in eine unfreie Ordnung ein. All das sind ja dann die Fragen, die ich beantworten will oder zumindest aufwerfen will. Wie ist das möglich? Murat fragt es sich an 1000 Stellen. Wie ist das möglich, dass meine verwestlichte Tochter etwas wählt, was im vollen Gegensatz steht zu allem, was sie kennt? Und meine Frage, die auch seine ist, ist natürlich in allem, was will sie eigentlich werden, wenn sie sich zu so etwas entscheidet? In was möchte sie sich verwandeln?
Wie haben Sie das eigentlich gemacht, sich dieser Frage zu nähern, also sich hineinzuversetzen in das Denken einer jungen Frau, die eben diesen Schritt geht?
Naja, also ich kann das ja nur riskieren, sagen wir mal. Ich kann mich gar nicht entschließen, das zu bewältigen als Autor. Ich kann es riskieren und so glaubhaft wie möglich versuchen zu machen durch Einfühlung, durch die Fragen, und aber auch das ist wichtig, ich muss auch offen lassen, was ich nicht beantworten kann. Es gibt immer so einen Teil daran, der entzieht sich, denn ich schreibe ja kein Sachbuch und ich will auch nicht ruminterpretieren. Was mir wichtig ist, ist die Frage danach, wieso man sein Leben so radikal ändert. Da kann man jetzt sagen, gut, das ist eine Sache der Jugend, aber alle tun das auch nicht. Mhm. Na, man könnte diese Thematik allerdings auch auf andere Bereiche, andere Thematiken erweitern im Leben. Also es könnte genauso gut eine rechtsextreme Umfeld sein oder eine Sekte oder sowas. Also das ähnelt sich schon auch, ne? Und über all das und natürlich auch über Recherche, und ich war natürlich auch vor Ort, ich kenne die Gegend ja, habe ich versucht, mir so ein Bild zu machen, wobei Naima, die Tochter von Murat im Buch, ja eigentlich selbst kaum vorkommt. Mhm, es sind eher die Gedanken ihres Vaters, die er sich über sie macht.
Genau, es sind ja mindestens zwei Geschichten. Also einmal ist es sozusagen diese verdeckte Geschichte der Tochter, die man ja nur durch das Nachdenken des Vaters und durch seine Erzählungen zu ahnen beginnt oder ein bisschen mitbekommt, denn Murat, also der Roman besteht ja im Wesentlichen daraus, dass Murat wartet. Der wartet da im türkisch-syrischen Grenzgebiet, er wartet auf Boten, die seine Tochter auf der syrischen Seite zu finden versuchen. Dann kriegt er Fotos gezeigt von verschleierten Frauen, zu denen gesagt wird, das ist deine Tochter. Er ist sich überhaupt nicht sicher, dass das seine Tochter ist. Er kriegt später Sprachdateien, die von seiner Tochter stammen sollen. Auch da ist er nicht sicher. Er hat diese Ungewissheit die ganze Zeit, was wird ihm da erzählt, was stimmt davon, will man vielleicht auch nur sein Geld abzweigen, was er dafür bezahlt, und er wartet. Was passiert da mit ihm in diesem Warten, in dieser Ungewissheit?
Das war ein ganz wichtiges Element, was beim Schreiben dieses Romans mich beschäftigt hat. Ich wollte auch ein Buch über das Warten schreiben, und was da passiert ist, einmal, ihm wird klar, wie fremd er in dieser Umgebung ist. Er muss sich einstellen auf etwas, was nicht organisiert und geplant und vertrauenswürdig ist. Er hat ja sowieso mit, sagen wir mal, zumindest möglicherweise zwielichtigen Leuten zu tun.
Ganz kurz, diese Fremdheit, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben den vorhin schon mal gemacht. Die Gegend ist ihm fremd, das Land ist ihm fremd, obwohl ihm in Deutschland immer gesagt wird, du kommst ja von dort, ne? Du gehörst ja da eigentlich hin, ne?
Und das ist ja eine typische Problematik der zweiten Generationen nach den Migranten, die direkt kommen, dass sie eigentlich dem zugeordnet werden, aber dort gar nicht mehr verankert sind. Mhm. Ja, natürlich, es gibt Geschichten in der Familie, die er auch wiedererweckt in sich, während er da wartet. Da erinnert er sich und so. Aber er ist nie vertraut vor Ort. Und dieses Nicht-Vertraut-Sein, das steigert sich mit dem Warten. Er isoliert sich dann ja auch, und es gibt noch so ein Element in dem Buch, je mehr er versucht, sich zu isolieren, er zieht dann in eine kleine Hütte wie ein Eremit, umso mehr Nachrichten erreichen ihn über das Smartphone, über sein Handy. Er muss ja im Kontakt mit der Umwelt bleiben, und daraus habe ich so eine Spannung konstruiert. Und was mir auch wichtig war, war, dass er etwas wiederentdeckt. Er sagt ja an manchen Stellen auch, er erinnere sich daran, wie sein Vater ihm diese Landschaft beschrieben hat. Für den Vater war das noch Heimat. Wenigstens zu einem bestimmten Teil seines Lebens, in dem wichtigeren Teil, dem Anfang. Aber für Murat ist das alles quasi nicht vertraut, aber bekannt. Das ist ein merkwürdiges Dazwischen, was ich auch erfahre, wenn ich da unterwegs bin. Nicht ganz Tourist, nicht ganz vor Ort sein. Das ist eine seltsame, fast literarische Distanz zu dem, was man sieht und erlebt.
Als ich Ihr Buch jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, das sich eben mit dem IS beschäftigt oder zumindest vor diesem Hintergrund spielt, ging mir natürlich auch dauernd durch den Kopf, dass Hamas, die Terrororganisation, jetzt in den Nachrichten der letzten Tage immer wieder mit dem IS in Beziehung gesetzt wurde, verglichen wurde. Wie ging Ihnen das eigentlich, nachdem Sie sich jetzt so lange mit dem IS beschäftigt haben, wenn Sie jetzt diese Nachrichten über Hamas und IS gehört haben?
Ich hörte die Nachricht, dass israelische Soldaten eine Fahne vom IS gefunden haben wollten. Das habe ich gehört, eine schwarze Fahne, wie wir das kannten aus den Nachrichtenbildern. Ja, ich kann das nicht beurteilen, ob das nun wahr ist oder nicht. Ich glaube, die Hamas soll in diesem Augenblick dem IS gleichgesetzt werden, um sie zu vernichten. Denn das ist dem IS ja passiert. Ich meine, man muss das jetzt ja gar nicht großartig bewerten, diesen Schachzug oder auch diese Entdeckung. Ich glaube, die Verbindung zwischen beiden besteht nur darin, dass man einen Gegner hat, der durch die Abscheulichkeit seiner Taten gezeigt hat, dass er vernichtet gehört. Und das passiert ja auch gerade.
Das hat ja die Hamas auch gezeigt mit diesem Überfall auf Israel, zu welchen abscheulichen Dingen sie in der Lage ist. Der große Wunsch heißt der Roman von Scherko Fatah, im Luchterhand Verlag erschienen. 380 Seiten hat das Buch, 25 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.